Guten Tag, Herr Kuri.
Grüße Sie, hallo.
Was meinen die Entwickler da, wenn sie von 5 Dimensionen im Quarzkristall sprechen? Gibt es nicht eigentlich nur 3 oder 4?
Ja, das habe ich mich bei der Lesen der Überschrift auch gleich mal gefragt. Und das ist natürlich so ein bisschen Marketing-Trick. 5 Dimensionen, da denkt man irgendwie so an quantenmechanischen Speicher, der mit Raum-Zeit-Krümmung arbeitet oder irgendwie verrückten Sachen. Aber diese Dimensionen meinen sie tatsächlich nicht. Klassischerweise Dimensionen wäre Länge, Breite, Höhe. 4. Dimension wäre die Zeit. 5. Dimension würde dann tatsächlich schon in die Quantenmechanik gehen. Das meinen die aber nicht. 5 Dimensionen heißt für sie, dass sie in einem Quarzkristall mit Lasern die Daten speichern in sogenannten Nanopunkten und die Position dieser Punkte, ihre Orientierung, was das Licht angeht, sowie die Länge, Breite und Höhe der Strukturen. Die machen dann 5 Dimensionen aus, mit denen das dann wieder ausgelesen werden kann, was dann an Daten da drin festgeschrieben wird. Natürlich versucht man solche Forschungsergebnisse auch möglichst gut zu verkaufen.
Ja.
Da bietet sich dann 5D an als Schlagwort. Man meint dann natürlich nicht eigentlich 5 Dimensionen.
Aber auf jeden Fall extrem viele Parameter, die auf ganz, ganz kleinem Raum nur stattfinden.
Richtig, ja, sie versprechen 360 Terabyte in einem Kristall von der Größe einer 2-Euro-Münze. Das ist schon ziemlich viel und ziemlich klein. Und was dazu kommt, sie wollen auch ein Problem gelöst haben, das man mit den meisten Speichern auch heute noch hat, die Dauerhaftigkeit. Festplatte geht irgendwann kaputt oder die Magnetisierung geht weg. Wenn man an früher denkt, an sogenannte Floppy Disks, die waren noch weniger haltbar.
Ja, was heißt denn das jetzt? Also wenn die behaupten, speichern für die Ewigkeit.
Was ja, die sagen mehrere Milliarden Jahre, 13,8 Boah. Milliarden Jahre und hält auch Temperaturen bis 1000 Grad aus. Hört sich sehr viel an. Ist natürlich, wenn man an eine Langzeitspeicherung denkt, auch sowas, wo man in Kategorien, in denen man denken muss. Wenn man die gesamten Daten der Menschheit aufheben will, dann braucht man sehr viel Speicherplatz und man muss sie ja irgendwie speichern, dass man nicht ständig sich darum kümmern muss, dass es die Speicherung erneuert wird oder sie umgespeichert werden oder sonst was. Das ginge ja nicht. Von daher sind das auch Kriterien, die für solche Speicher extrem wichtig sind.
Okay, aber die gesamten Daten der Menschheit speichern. Also ich glaube, ich wäre ganz froh, wenn unsere Nachfahren in ein paar tausend Jahren nicht alles von dem nachlesen könnten, was da heute im Internet verzapft wird. Für welche Arten von Daten, würden Sie sagen, ist denn diese Speicherzeit am interessantesten?
Das ist natürlich vor allem interessant für wichtige Dokumente. Also die Forscher sprechen selbst zum Beispiel von der Bibel oder von der Erklärung der Menschenrechte oder Ähnliches. Also öffentliche Archive sind natürlich der erste Kandidat dafür. Große Bibliotheken, wenn man sich überlegt, die Library of Congress in den USA, die hat Milliarden von Büchern in ihren Beständen, Millionen von Büchern in ihren Beständen. Die müssen ja irgendwie mal auch auf Dauer gespeichert werden. Es geht nicht immer nur auf Papier. Irgendwann selbst die beste Technik am Ende, um das Papier zu restaurieren. Für solche Anwendungen ist das natürlich geeignet. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist natürlich dann, man muss es nicht nur speichern, man muss es auch auslesen. Und das ist immer das, woran es dann nochmal zusätzlich krankt.
Aber kann man das schon, kann man jetzt schon theoretisch so einen Chip speichern und auslösen mit halbwegs machbarer Technik?
Das ist das erste Problem, was gelöst werden muss. Die Forscher suchen jetzt tatsächlich Investoren, mit denen sie diese Technik, die sie da entwickelt haben, vom Forschungsprojekt in eine reale Welt umsetzen können. Man braucht im Moment zum Speichern einen gepulsten Laser, der mit sehr kurzen Pulsen arbeitet, sehr hoch energiereich ist. Und man braucht zum Auslesen ein optisches Mikroskop und eine Polarisationsbrille, die dann in Kombination irgendwie die Daten wieder ergeben. Das ist alles natürlich nichts, was man einfach so einsetzen kann. Das ist keine Festplatte, die man schnell beschreibt und auch wieder ausliest. Da ist noch sehr viel Arbeit notwendig, bis diese Technik tatsächlich irgendwann mal produktionsreif oder für die Masse einsetzbar sein sollte. Die haben dasselbe Problem, was viele solcher ähnlichen Projekte haben. Man erinnert sich vielleicht an den berühmten Tesafilmspeicher, der immer wieder mal in die Diskussion geworfen wird und der nie Produktionsreife erlangt hat. Ob das mit diesem Forschungsprojekt anders ist, das muss sich zeigen, wie die Technik sich weiterentwickelt, ob sie Investoren finden, die tatsächlich da bereit sind, da Geld reinzuhängen, um das zu einem Massenmarkt oder zu einem Markt zu machen, der tatsächlich etwas mehr hergibt als nur ein paar Forschungsergebnisse.
Okay, vielleicht werde ich irgendwann mit Hilfe meines Computers Quarzkristalle per Laser beschreiben, aber bis das soweit ist, vergeht noch einige Zeit. Was ist denn bis dahin so das verlässlichste Speichermedium für uns Normalnutzer, wenn ich jetzt wirklich wichtige Daten lange speichern will?
Ah, das ist eine schwierige Frage. Man muss, wenn man langfristig speichern will, muss man natürlich die Dauerhaftigkeit des Speichers berücksichtigen. Auf der anderen Seite muss man auch berücksichtigen, man braucht das Lesegerät, um den wieder auslesen zu können. Wenn ich mir irgendeine exotische Technik anschaffe, die sehr dauerhaft ist, aber in 15 Jahren habe ich kein Lesegerät mehr dafür, dann habe ich auch Pech gehabt. Versuchen Sie heute mal ein Lesegerät für eine 5-Zoll-Floppy aufzutreiben, ist gar nicht so einfach. Kein Rechner hat mehr eine, oder sagen wir mal, die allerwenigsten haben noch welche, und sie überhaupt irgendwo kaufen zu können, ist echt schwierig. Das Ähnliches Problem hat man bei CDs und DVDs. CDs und DVDs sind natürlich relativ lang haltbar, wobei man da erstmal, sagen wir mal, so in 15 bis 20 Jahren redet, was auch nicht wirklich lange ist. Das Sicherste ist, wenn man wirklich sehr langfristig speichern will, also da kommt man nicht, im Moment nicht dran vorbei, dass man im Prinzip ständig umspeichert. Da sind dann tatsächlich Festplattenroboter, die zwischen den einzelnen Festplatten immer wieder hin und her speichern, kaputte austauschen und so, dass zumindest was am langfristigsten die Daten sicher macht, was aber sicher für den normalen Anwender nicht wirklich ein gangbarer Weg ist. Andere Frage ist natürlich, wie ist das mit Cloud-Speichern? Da verlagert man die Verantwortung im Prinzip auf den Dienstleister und ist selber aus dem Schneider, wenn der Dienstleister zuverlässig arbeitet. Das ist dann auch wieder die Frage. Das heißt, für einen Privatanwender ist im Moment tatsächlich immer noch so Festplatte mit Backups, CDs, DVDs, das ist das, was am ehesten hält, wo man aber auch immer aufpassen muss, sind die Dinger noch lesbar, muss man die Daten mal umspeichern und auf neue Medien schreiben.
Also entweder Sie trauen Ihrem Cloud-Anbieter oder aber müssen regelmäßig Festplatten leeren und andere dafür neu beschreiben. Trotzdem, Wissenschaftler der Uni Southampton haben jetzt ein doch ziemlich bahnbrechendes Speichermedium aus Quarz entwickelt, und sollte das Realität werden, dann könnte sehr, sehr viel Datenvolumen auf wenig Raum und zwar extrem lange und verlässlich gespeichert werden. Na gut, ein bisschen Zeit müssen wir uns wohl noch geben, bis das dann möglicherweise Realität wird. Über diese Entdeckung habe ich gesprochen mit Jürgen Kuri von CT und von Heise Online. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.